Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Sommertag. Heute ist Dienstag, der 30. Juni. Jeder gute Western enthält zwei Handlungsstränge. Der eine Strang erzählt die Geschichte einer großen, tiefen Beziehung. Der zweite Handlungsstrang handelt von einer Rivalität, die dann unweigerlich zum Showdown führt. Er oder ich. Womit wir bei Markus Söder und Jens Spahn gelandet wären. Wobei diese beiden Protagonisten, und das zeichnet diesen Streifen ja gerade aus, beide Handlungsstränge in sich vereinen. Ihre persönliche Beziehung ist nämlich intakt. Der andere wird nicht nur respektiert, sondern auch geschätzt. Doch beim anstehenden Kampf um die Führung im konservativen Lager spitzt sich die Situation mit jedem Tag weiter zu. Es geht derzeit noch nicht um Posten. Es geht in dieser frühen Stunde um Signale der Dominanz. Wer folgt, wer führt. Markus Söder, der einfühlsame Populist aus Bayern, will, was das Volk schon lange will, Corona-Tests für alle. Auf Staatskosten, versteht sich, eine Art medizinisches Grundeinkommen. Er sagte in der ARD dazu:
Darüber hinaus bieten wir erstens eine 24-Stunden-Garantie an für jemanden, der Symptome zeigt. Wer glaubt, er könnte es haben, oder wer einfach Sicherheit haben will, dem müssen wir doch eine solche Sicherheit geben können. Nur, es wird nicht Herr Söder, so sein, dass das alle sofort annehmen, aber das ist ein Angebot für die Menschen und ich glaube, ein sehr, sehr gutes. Patientenschützer loben es bereits.
Das ruft natürlich unweigerlich Bundesgesundheitsminister Spahn auf den Plan. Der will dem geschätzten Rivalen diesen Alleingang nicht durchgehen lassen und hält auf Twitter dagegen.
Testen, 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 aber gezielt. Das ist unsere mit dem Robert-Koch-Institut entwickelte nationale Teststrategie. Einfach nur viel testen klingt gut, ist aber ohne systematisches Vorgehen nicht zielführend.
Dieser Berliner Western ist wie einst Bonanza als Fortsetzungsstory geplant. Noch ist alles möglich, auch das klärende Gespräch. Wobei, zuerst müssen sich ja Armin Laschet und Jens Spahn besprechen. Die beiden galoppieren derzeit wie zwei einsame Cowboys durch die politische Landschaft. Aber bevor sie auf den CDU-Parteitag reiten, brauchen sie doch wohl sowas Ähnliches wie einen Plan.
Wie wollen wir da eigentlich aufkreuzen?
Tja, wir reiten da einfach rein.
Oh ja, wie drei kleine fette Wachteln, die direkt vor den Lauf des Gewehrs fliegen. Gute Idee. Ich wäre für etwas mehr
Hinterlist.
Jetzt sag ja nicht, dass ich Hinterlist. Ich bin verschlagen, reicht völlig aus.
Wenn Sie diesen Plan nicht bald entwickeln, denn der Mann aus Bayern scheint ja seinen schon zu haben, dann endet Ihr Ausritt womöglich mit dieser traurig-tragischen Melodie. Unsere weiteren Themen heute. Mit dem lettischen Staatspräsidenten Egils Levits spreche ich über die erfolgreiche Digitalisierung seines, nicht unseres Landes.
Wir haben eine spezielle Start-up-Gesetzgebung verabschiedet. Wir setzen ganz auf Technologie und Forschung.
Kurz nachdem der Bundestag die Mehrwertsteuersenkung offiziell beschlossen hatte gestern, hatten wir Professor Dr. Lars Feld zu Gast an Bord der Pioneer One, der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen.
Wir werden auch die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt spüren. Die Hoffnung, dass die Kurzarbeit uns genauso um die Klippen herumführt wie 8-9, ist vermutlich trügerisch.
Unsere Wall Street Reporterin Sophie Schimanski berichtet über die Milliardenverluste für Facebook durch den Werbeboykott großer Unternehmen. Und wir sprechen über die unheilige Allianz von Clemens Tönnies und Uli Hoeneß. Und Sie hören, wie Oscar-Preisträger Johnny Wayne zum letzten Gefecht reitet. Lettland zählt zu den kleineren Staaten in der Europäischen Union. Nur knapp 2 Millionen Einwohner, das heißt einmal Hamburg, zweimal Leipzig, 50% von Berlin. Es lohnt sich dennoch, an diesem Morgen mal gegen Osten zu schauen, aufs Baltikum. Denn Lettland ist klein, aber oho, das Land macht nämlich sehr vieles richtig. Im Ranking der unternehmensfreundlichsten Staaten, das die Weltbank regelmäßig veranstaltet und durchführt, rangiert Lettland viele Plätze vor Deutschland. Grund genug, beim Präsidenten Lettlands in Riga mal durchzuklingeln. Egils Levits heißt der Mann. Er hat in den 80er Jahren Jura und Politikwissenschaften in Hamburg studiert. Und daher konnten wir unser Gespräch problemlos auf Deutsch führen. Einen schönen guten Morgen nach Riga. Ich begrüße Staatspräsident Egils Levits.
Guten Morgen.
Sie sind ja am 10. Juni schon wieder rausgekommen aus dem Lockdown. Deswegen wollte ich Sie fragen, Herr Staatspräsident, Brauchen Sie denn überhaupt die europäischen Unterstützungsgelder oder kann ein so tüchtiges, auch kleines und erfindungsreiches Land wie Lettland das nicht alleine schaffen?
Ja, aber wir sind eingebunden in der Produktionskette, in der Lieferkette in Europa und in der ganzen Welt. Und deshalb, Lettland ist nicht autark und unsere Wirtschaft hat sich verringert. Aber wir können das nicht alleine schaffen, weil wir produzieren, ich glaube so wie Deutschland ebenfalls, meistens für den Export. Also wir sind voll integriert in der europäischen Wirtschaftskreislauf und deshalb leidet unsere Wirtschaft ebenfalls wie die Wirtschaft ganz Europas.
Aber die Fließrichtung des Geldes ist ja ohnehin eher in Richtung Süden. Das Geld tut sich ja schwer, in Europa in Richtung Norden zu fließen. Da scheint was mit dem Gefälle nicht zu stimmen, oder?
Das stimmt. Es ist ein gewisser Gefälle und es ist natürlich viel belastender für Europa, also große Länder zu unterstützen, als relativ kleine wie Lettland. Und wir sind natürlich, auch wenn wir von der europäischen Solidarität sprechen, dass alle Mitgliedstaaten davon profitieren sollten. Also sowohl große als auch kleine, als auch Norden, als auch Süden. Und in der Mitte natürlich ebenfalls, weil Deutschland liegt genau in der Mitte. Ja.
In der Mitte wird gezahlt, Herr Levits. In der Mitte wird gezahlt. Das ist offenbar die Funktion der Mitte in diesem Fall. Aber vielleicht können wir ja von Ihnen, und deswegen rufe ich Sie ja an, von Ihnen auch etwas lernen. Und zwar nicht, wie man Geld verteilt, sondern wie man Geld erwirtschaftet. Lettland schließt ja in wirklich allen Rankings zum Thema digitale Transformation sensationell ab. Das Land liegt wirklich auf den vorderen Plätzen überall, ich will nicht sagen fast schon mit dem Silicon Valley oben auf, aber jedenfalls in Europa vorn und meistens auch vor Deutschland. Wie machen Sie das? Was ist der Kern vom Kern dieser Startup-Mentalität in Ihrem Land?
Also erstens, wir denken wirklich in einer Startup-Mentalität, wie Sie das genannt haben. Zum Beispiel, ich habe auch eine Beraterin für digitale Technologie und die ist in Silicon Valley. Also die arbeitet von dort aus, also direkt an der Quelle sozusagen. Wir sind sehr aufgeschlossen für Neues. Wir sind schon eher gewohnt, die Gesellschaft zu transformieren. Und das zeigte sich auch in dieser Krise. Zum Beispiel, wir haben recht schnell unsere Parlamentsarbeit in elektronischer Umgebung umgestellt, sodass jeder Abgeordnete dann mitarbeiten kann, ohne physisch zusammenzukommen. Genauso die Regierung und die gesamte Verwaltung. Und das war vier, fünf Wochen hat das gedauert. Und es funktioniert. Und auch nach der Krise würde ich sagen, dass einiges wird schon bleiben. Also vielleicht nicht das Parlament. Das Parlament wird schon zusammenkommen.
Wird schon wieder zusammentreten.
Ja. Aber im Prinzip die elektronische Verwaltung, die hat einen starken Schub bekommen. Und ein, sagen wir, Normalbürger kann alles oder praktisch alles erledigen von zu Hause aus.
Aber das ist für mich trotzdem nicht ganz verstehbar. Als halber Ungar, der ich bin, ich weiß, was in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion und die zum Ostblock gehören, was da an auch kulturellen Schäden, wenn Sie so wollen, entstanden ist. Da ist nicht gerade Innovation und Wagemut zu Hause. Sie haben verschiedene Nachbarn und Ihr freiester Nachbar ist sicherlich die Ostsee. Auf der anderen Seite die Russen und Weißrussland. Sie mit Ihrer Lage im Baltikum, was prädestiniert ein so kleines Völkchen wie die Letten dazu, so vorne mitzumischen bei der Digitalisierung? Gibt es da irgendeine Erklärung, die schon vor der russischen Besetzung vielleicht wurzelt?
Ich glaube also, weil wir nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit mussten wir unser Land praktisch von Null auf aufbauen. Und wenn man von Null auf aufbaut, dann baut man modern aus. Nicht, sagen wir, was schon veraltet ist, wo viele Kämpfe noch gekämpft werden müssen über den Fortschritt. Wir machen von neu. Das haben wir das irgendwie internalisiert. Also wir haben nicht so viele veraltete Strukturen. Aber ich muss schon sagen, auch kritische Prüfung gehört dazu. Also nicht alles, was letzter Schrei ist, ist brauchbar.
Und Sie haben mehr Startups als die Bundesrepublik, gemessen an der Bevölkerungszahl. Was tun Sie, damit diese jungen Unternehmen tatsächlich auch sich nicht nur gründen, sondern auch wachsen können? Hat das was mit Steuerpolitik zu tun? Geben Sie denen mehr Zugang zu Forschung und Innovation? Was ist das Rezept für eine florierende Startup-Kultur?
Ja, wir haben eine spezielle Startup-Gesetzgebung verabschiedet. Die ist zugeschnitten auf die neuen Startups. Also steuerpolitisch und sagen wir auch gewisse Kreditabsicherungen sind gegeben. Also wir setzen ganz auf Technologie und Forschung.
Jetzt wird ja gerade in Brüssel, und Sie sind ja dabei, wenn die deutsche EU-Ratspräsidentschaft beginnt, wird ein Konjunkturprogramm, ich sage mal, gigantischen Ausmaßes verhandelt, das am Ende doch Billionen in die europäische Volkswirtschaft pumpen wird. Viele Kritiker sagen, da ist zu viel Vergangenheit, zu viel gestern dabei bei der Förderung und zu wenig Zukunft. Zu wenig Digitales und zu viel ThyssenKrupp, Lufthansa und ähnliche Unternehmungen auch in anderen Staaten. Wie beurteilen Sie die Zusammensetzung Vergangenheit, Zukunft in dem europäischen Hilfsprogramm?
Wir müssen dieses Konjunkturprogramm so einsetzen, dass schon die Zukunftsorientiertheit gesichert wird. Und in Lettland diskutieren wir gerade darüber. Ich beteilige mich ebenfalls an dieser Diskussion und ich hoffe, dass in anderen Mitgliedstaaten ebenfalls eine solche Diskussion stattfindet, sodass wirklich dieses Geld zur Restrukturierung der Wirtschaft eingesetzt wird.
Herr Lewitz, dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß ja, dass Sie heute Geburtstag haben. Es ist Ihr 65. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank für die Geburtstagsgrüße und Grüße auch an alle Hörer. Vielen Dank, Herr Steingart.
Das Corona-Konjunkturpaket ist beschlossen im Bundestag und auch im Bundesrat. Nur wenige Stunden danach konnte ich im Kreise unserer treuen Pioneers Professor Dr. Lars Feld auf unserem Medienschiff begrüßen. Er ist nicht nur der Direktor des Walter-Eucken-Instituts in Freiburg, sondern auch der Vorsitzende der Wirtschaftsreisen. Uns hat als erstes interessiert, was hält Professor Feld von der Mehrwertsteuersenkung? Wird die denn ihren Zweck, also Volkswirtschaft zu stimulieren, erfüllen?
Wir rechnen nicht ganz genau aus, was nach unserer Einschätzung das Konjunkturpaket bringt. Die Bundesbank hat das auf ein Plus, einen Auftrieb von 1 Prozentpunkt geschätzt. Das ist relativ viel. Wir wären wahrscheinlich ein bisschen moderater. So gehen wir beispielsweise davon aus, dass diese heute beschlossene Mehrwertsteuersenkung zu bisschen mehr als 50% in den Preisen nur weitergegeben wird, mehr nicht. Dass der Rest also bei den Unternehmen verbleibt, wobei man dann sagen muss, das ist immer noch dann ein Konjunkturimpuls. Dann wird es ja erlöswirksam sozusagen und stützt so ein bisschen die Solvenz der Unternehmen, die noch Umsätze überhaupt tätigen. Also wenn man das so insgesamt durchgeht, es ist der schärfste Einbruch, den die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Geschichte erlebt, also seit dem Zweiten Weltkrieg.
Und dann die Frage aller Fragen. Natürlich, wie tief wird dieser ökonomische Einschnitt, den wir jetzt eine Rezession nennen?
Auch was die öffentlichen Finanzen anbetrifft, müssen Sie davon ausgehen, dass die Verschuldung, die jetzt vergangenes Jahr zum ersten Mal wieder unter 60% des Bruttoinlandsproduktes lag, voraussichtlich zwischen 75% und 80% des Bruttoinlandsprodukts zu liegen kommt. Je nachdem, wie viel von diesen Mitteln denn jetzt überhaupt ausgegeben werden. Man muss ja vorsichtig sein. Ja? Wenn Sie diese Zahlen nehmen, die Headline-Figures, das sieht immer schrecklich groß aus. Und dann erfährt man plötzlich, die Überbrückungshilfen im neuen Konjunkturpaket, die werden einfach aus dem vorherigen Konjunkturpaket genommen, zumindest die Beträge, die nicht abgerufen sind. Dann hat der Staat Rücklagen, auf die greift er gar nicht zurück. Die Flüchtlingsrücklage bleibt unberührt. Das heißt, da hat man nochmal Pulver, das man verschießen kann in der Zukunft. Wir haben Mittel für Investitionen, von denen wissen wir seit Jahren, dass die nur unzureichend abgerufen werden. Das heißt, die trägt man dann weiter in die Jahre 22, 23, 24. Also wenn Sie die Pakete mal so aufschnüren, für den Gesamtstaat ausrechnen und dann nochmal konsolidieren, dann bleibt ein geringerer Impuls. Es bleibt aber immer noch der kräftigste, den wir bisher an expansiver Fiskalpolitik gehabt haben. Wir werden auch die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt spüren, vermutlich auch deutlicher als in der Krise 2008, 2009. Die Hoffnung, dass die Kurzarbeit uns genauso um die Klippen herumführt wie 8, 9, ist vermutlich trügerisch. Wir sehen jetzt schon eine höhere Arbeitslosigkeit. Wir erwarten im Jahresdurchschnitt 500.000 zusätzliche Arbeitslose, im Durchschnitt schon gerechnet. Die Bundesagentur geht sogar weiter und rechnet mit bis zu 1 Million zusätzlicher Arbeitsloser.
Dass wirklich all die Milliarden, die jetzt vom Staat freigezeichnet wurden und fortlaufend werden, auch ankommen, das glaubt der Wirtschaftsweise noch nicht so ganz. Und warum eigentlich die Wissenschaftler doch im Bewusstsein einer sehr undeutlichen Zukunft, die sich oft uns Zeitgenossen nur sehr schemenhaft zeigt, immer wieder punktgenaue Prognosen machen, wollte einer unserer Gäste an Bord wissen.
Wir versuchen natürlich schon, unser Instrumentarium zu verfeinern über die Zeit. Also, wenn ich mich recht erinnere, hat Herr Barth, der frühere Generalsekretär des Sachverständigenrats Prognos, gegründet. Die damaligen Methoden waren natürlich nicht auf dem Niveau, das wir heute haben. Das heißt, wir können schon mehr mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen, machen, als das in früheren Zeiten der Fall war. Aber wir sind keine Hellseher. Das heißt, die Zukunft exakt vorhersagen, das ist, wenn das jemand trifft von den Prognostikern, Zufall, mehr nicht. Ja? Genauso wie diejenigen, die immer den Crash vorhersagen, irgendwann auch mal recht haben, dass der Crash dann eintritt. Ja? Das ist also nicht besonders überraschend. Wir präsentieren Bandbreiten und zeigen auch, wie unsicher das im Laufe der Quartale wird. Also wenn man jetzt von heute ausgehend insgesamt 6 Quartale oder 7 Quartale im Voraus prognostizieren will, dann ist das letzte Quartal ganz besonders unsicher. Ja? Das zeigen wir alles, aber die Öffentlichkeit nimmt nicht Kenntnis vom Intervall. Die Presse greift den Punktschätzer auf. Die wollen die Zahl haben. Und deswegen präsentiere ich auch die Zahl. Ja? Wir sind ja nachfrageorientiert als Ökonomen, wie andere Unternehmen auch sozusagen. Also richten wir uns nach den Wünschen der Öffentlichkeit.
Und wir sind immer schuld, das wissen Sie, das tragen wir mit Fassung,
ja,
als Medien.
Naja, ich will ja, die Medien sind ja auch nur Informationsvermittler und Überbringer dieses Wunsches. Der Wunsch kommt ja irgendwo aus weiten Teilen der Bevölkerung oder ja, der Politik oder wo auch immer.
Und dann ging es in unserem Gespräch auch um die milliardenschwere Rettung der Lufthansa und den Einstieg des Staates in verschiedenste Unternehmen, wie zum Beispiel das Pharmaunternehmen CureVac, ein Pionier, wollte es genau wissen.
Kriegen wir eine Staatswirtschaft mit dem Stempel Corona?
Das hoffe ich nicht. Also ich habe schon den Eindruck, dass jetzt die Situation genutzt wird, um Industriepolitik zu betreiben. Dass die industriepolitischen Visionen von Herrn Altmaier aus dem vorigen Jahr jetzt in die Umsetzung kommen. Das würde ich nicht bei der Lufthansa vermuten. Mir war sehr schnell klar, dass die Lufthansa angesichts der Situation, wenn man noch also nicht vor 2022 damit rechnen muss, dass man überhaupt wieder in die Nähe des Flugverkehrs kommt, den man vor Corona hatte, dass man dann schon auch mit Eigenkapital unterstützen muss. Und wenn ich mir das Paket mit der Lufthansa anschaue, ich bin ein bisschen zuversichtlicher als bei der Commerzbank, dass der Bund schneller aussteigt. Bei dem Kurs, den er da bezahlt, ist die Möglichkeit der Kurssteigerung drin. Während bei der Commerzbank war er so hoch eingestiegen, die Chance der Kurssteigerung ist jetzt nicht so hoch gegenwärtig. Also wenn man sich das anschaut, sind die Chancen besser, dass er bei der Lufthansa rauskommt. Aber Sie haben das Tübinger Impfstoffunternehmen genannt, also beziehungsweise das Pharmaunternehmen machen ja nicht nur Impfstoff. Da fragt man sich, warum? Warum eigentlich? Naja, es war die Diskussion, dass da vielleicht ein amerikanischer Investor reingeht. Wenn das so gewesen wäre, dann wäre es rein protektionistisch. Aber es sorgt ja für Verzerrungen. Warum denn jetzt ein Tübinger Impfstoffhersteller und nicht ein Mainzer Impfstoffhersteller? Ja, warum bevorzugt man den einen und nicht den anderen? Was sind denn da die inneren Einsichten, die das Bundeswirtschaftsministerium gewonnen hat? Ich glaube, die sind nicht da, diese inneren Einsichten. Und deswegen muss man da schon sehr, sehr kritisch sein. Und das ist ein Punkt, den man in den nächsten Jahren deutlich nachführen muss, weil die Liebe zum Staat ist wiederentdeckt. Und bevor wir richtig auf die Nase fallen, müssen wir schon dafür sorgen, dass die Liebe jetzt nicht überhand nimmt.
Ich danke Professor Feld für den Besuch und allen Pioneers fürs Mitmachen. Am Donnerstag fahren wir wieder los mit einem Schwung von Lesern und Leserinnen, Hörern und Hörerinnen auf unserem Redaktionsschiff. Und wohin fahren wir? Zur Villa Schöningen an der Glienicker Brücke, um dort im Beisein des Jazzmusikers und Fotokünstlers Till Brönner die Fotoausstellung Heimweh anzuschauen. Die Werke des Plakatkünstlers Klaus Steg und die von Till Brönner sind dort zu bestaunen. Und nach der Führung geht's dann zum gemeinsamen Gespräch mit Musik aufs Schiff. Ein wunderbarer Abend auf dem Wannsee wartet auf uns. Anmeldung auf thepioneer.de.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Die Black Lives Matter-Bewegung macht Facebook-Chef Mark Zuckerberg ärmer. Um rund 7 Milliarden Dollar ist sein Privatvermögen geschrumpft, nachdem nämlich der Kurs der Facebook-Aktie seit Freitag gesunken ist. Zahlreiche große Unternehmen, und das ist der Grund, schalten vorerst jedenfalls keine Werbung mehr bei ihm, weil das Netzwerk ihrer Meinung nach zu zögerlich mit Hasspostings umgeht. Mitleid brauchen wir heute Morgen mit Mark Zuckerberg nicht zu haben, der rund 80 Milliarden Dollar schwer ist. Das Geld kann ihm so schnell keiner nehmen. Wie es jetzt bei Facebook weitergeht, das verrät uns unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi Gabor, guten Morgen.
Sophie, was tun Zuckerberg und Facebook, um diesen, naja, nennen wir es mal PR-Gau in den Griff zu bekommen?
Ja, das, was sie eigentlich immer tun in solchen Situationen, sie haben Besserung gelobt. Sie wollen in dieser Hinsicht noch mehr Arbeit tun und mit Bürgerrechtsgruppen und Experten zusammenarbeiten, haben sie zum Beispiel am Wochenende gesagt. Sie haben Maßnahmen ergriffen zum Verbot oder zur Einschränkung eben von fehlerhaften Werbeanzeigen von Politikern und zur Kennzeichnung von Hassrede durch Politiker. Sie haben ebenfalls gesagt, dass sie dank Investitionen in ihre künstliche Intelligenz bereits 90% von hetzerischen Inhalten identifizieren können, noch bevor die überhaupt von Nutzern gemeldet werden. Wenn das wirklich so gut funktioniert, dann ist das natürlich super. Diese neuen Maßnahmen sind aber den Initiatoren dieser Kampagne gegen Facebook nicht genug. Das ist die Stop Hate for Profit Kampagne von einigen Medienunternehmen zum Beispiel. Und die haben auf ihrer Website ganz klare Vorstellungen formuliert, was sie eben von Facebook sehen wollen. Unter anderem einen Beauftragten in der Führungsetage von Facebook, der sich nur um diese Belange kümmert.
Bisher ist ja Zuckerberg immer sehr geschickt gewesen, die Interessen seiner Firma durchzusetzen und sich auch als Hüter der Meinungsfreiheit darzustellen. Was, Sophie, ist da in diesen letzten Wochen schiefgelaufen?
Ich glaube, der Kern des Problems ist das etwas ungesunde Verhältnis zwischen Zuckerberg und dem Präsidenten. Zuckerberg scheint sich um keinen Preis mit dem Präsidenten anlegen zu wollen. Die New York Times hat vor einigen Tagen was geschrieben, das fand ich sehr treffend. Zuckerberg und die Trump-Regierung hätten ein Bündnis geschlossen, das unbehaglich und auch zu eng geworden ist. Und deswegen machte Facebook eben auch oft nichts gegen die Posts von Trump, wenn die zum Beispiel Gewalt verherrlichen oder eben fehlerhaft sind. Es gibt auch Leute wie den frühen Facebook-Investoren Roger McNamee, der sagt, dass das eine ganz klare Zweckbeziehung ist zwischen Trump und Zuckerberg. Trump braucht Zuckerberg für den Wahlkampf und Zuckerberg braucht Trump für ein regulierungsarmes Geschäftsumfeld. Und es gab ja bereits geheime Treffen zum Abendessen zum Beispiel zwischen Mark Zuckerberg, Donald Trump und auch dem Facebook-Vorstandsmitglied Peter Thiel. Also Gabor, das ist nicht neu, diese Problematik, aber natürlich hat sie nochmal an Dringlichkeit gewonnen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Naja, dass Clemens Tönnies und Uli Hoeneß nicht nur große Fußballfunktionäre und Mäzene sind, sondern offenbar zwei Brüder im Geiste. Beide sind nämlich Metzgerssöhne. Der Clemens schlachtet und vermarktet, der Uli macht die Nürnberger Würstchen. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sprachen jetzt Hoeneß Tönnies bei. Er sieht auch Parallelen zu seinem eigenen, natürlich höchst ungerechten Steuerverfahren, und die Medien kriegen bei der Gelegenheit auch gleich mal eins drüber.
Wenn man mal so in einer Maschinerie drin ist, dann versucht da jeder den anderen noch zu überholen mit seiner Kritik. Und wenn Fehler gemacht wurden, dann muss man dazu stehen, das tut er ja. Aber dass man dann alles, was er so geleistet hat, was er für eine große Firma aufgebaut hat, jetzt plötzlich in Schutt und Asche redet, das kann es nicht sein. Und das ist aber dieses Zeichen unserer Gesellschaft. Wenn du dran bist, dann gibt es kein Halten mehr. Und das erlebt er jetzt gerade am eigenen Leib.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der John Wayne Flughafen in St. Anna, Kalifornien, in der Nähe von Disneyland, umbenannt werden soll in Orange County Airport. Grund ist ein Interview des legendären Western-Schauspielers, das er im Jahre 1971 dem Playboy gab und das jetzt jemand ausgegraben hat. In diesem Interview, das jetzt als Beweisdokument gegen John Wayne verwandt wird, sagt er, dass er an die Überlegenheit der Weißen glaube und das Schwarze noch der Erziehung bedürften. Naja, die fast 3 Meter große Statue des Hollywood-Stars muss jetzt auch vom Flughafengebäude entfernt werden. Es ist Zeit für neue Idole im Western und in der Country-Musik. Schwarze Country-Musik ist im Kommen. Kane Brown weiß, wie das geht. I just wanna wake up every day here in this bed. Never leave, I love you left unsaid. It might take 100 lifetimes to do, but baby, I just wanna be good as you. Und auch die Cowgirls sind stark. Ich mag Heather Miles aus Riverside in Kalifornien. I was raised on country, a steady dose of Haggard and Jones. Conway and Loretta were always on the radio. But everything has changed since then. They say it's for the good, but I think it's a crying shame. Nashville's gone Hollywood. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. You won't need a steel guitar in your water. Never.